Willkommen zu einer weiteren Episode der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich Dieter Streuli bei mir und ich rede mit ihm über die Möglichkeiten in einer Branche, die ja jetzt gerade ziemlich, naja, wie ist sie denn? Dieter, oi.
Hallo.
Also du bist in welcher Branche? Lüften wir es gleich.
Ich führe ein Unternehmen am Flughafen Zürich, Wien, Palma und Düsseldorf und entsprechend ein relativ, sagen wir mal, fast biblisch gebeutelte Industrie in den letzten 18 Monaten und schwierig zu verstehen, was die nächsten 18 Monate zu bringen scheinen.
Und das Unternehmen ist in?
Das ist in Zürich. Wir beschäftigen uns eigentlich mit dem ganzen Thema Bodenabfertigung, Ground Handling. Also wir sind die ihr Koffer, der immer viel zu schwer ist, ins Flugzeug einladen, ihn ausladen. Wir sind die netten Stimmen, Damen und Herren am Check-in. Wir sind die netten Damen und Herren am Gate. Und wir schauen, dass Sie rechtzeitig ins Flugzeug einsteigen können. Wir tun eigentlich alles, was eine Airline an einen Flughafen für Dienstleistungen braucht, die erbringen wir für die Airlines.
Mhm. Als Student habe ich ja da tatsächlich auch Erfahrung gesammelt, oder? Das weißt du ja von meinen Clubhouse-Geschichten, genau, dass ich ja eben mal auch Take it easy, call the porter, gell, war ja der Claim. Ja. Ja, und ich kenne das, also ich habe es geliebt. Also es ist ein geiler Job, ja.
Ja, ich glaube, es ist wenn wir gerade mitten reinhüpfen, es war schon vor der Krise eine Industrie, die Herzblut strömen ließ, oder? Das merke ich immer wieder. Ich bin überhaupt nicht Aviatiker, oder? Ich habe überhaupt keine Emotionen, wenn ich Flugzeuge sehe. Aber wirklich bemerkenswert viele Leute, die bei mir arbeiten, haben so dieses sprichwörtliche Kerosin im Blut und da ist unglaublich viel Leidenschaft, unglaublich viel Empathie und Emotion damit verbunden. Ja, ich merke das viel. Das führt auch dazu, ganz viele Langzeittäter. Also das sind so Leute, die ihr ganzes Leben irgendwie im Flughafen verbracht haben und es ist tatsächlich so ein bisschen eine eingeschworene Community, die auch jetzt in den letzten 18 Monaten auch wichtig war für ein bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl überhaupt zu haben. Ja, das war sehr wichtig. Mhm.
Ja gut, aber die Sonnenaufgänge um 5 Uhr morgens dann vom Parkdeck direkt über die Flugbahn, das ist schon, hat schon auch was.
Ja, es ist halt einfach immer, oder es ist, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt, 8 Jahre mit dabei, 10 Jahre vielleicht. Und es ist halt immer noch, oder ich empfinde es immer noch als Privileg, am Morgen zum Haus rauszugehen und so ein bisschen sich zu fühlen, dass ich jetzt wegreise, weil ich fahre ja dann irgendwie so an den Flughafen, stelle mein Auto ab und dann so wie man ist dann lange in diesen Passagierströmen drin und plötzlich ist dann das Büro links und dann kurz vor dem Schluss mich mal links weg und geht ins Büro. Aber trotzdem so dieses Gefühl, das hat schon dieses Aufbruchgefühl, was auch nach 8 Jahren genieße ich das immer noch. Ja, es hat so eine spezielle Stimmung. Es hat so eine spezielle Stimmung, cool, die man genießen kann. Ja.
Ja, jetzt Dieter, aber wer bist du? Sag mal, als Mensch, als Wirkender auf diesem Planeten, was geht ab? Wer bist du?
Ja, eben, ich bin Dieter Streuli, ich bin jetzt einmal irgendwann schreckliche 45 Jahre alt, bin mit einer wundervollen Frau verheiratet seit mehreren Jahren, ich habe das nicht mitgezählt, habe 2 wundervolle Kinder und habe eigentlich alles, was es braucht, um glücklich zu sein, das ist die Grundvoraussetzung, ist da. Bin ursprünglich Jurist, war ein miserabler Jurist, das hat auch dazu geführt, dass ich dann schnell mal meine Anwaltsprüfung, nachdem ich sie 2 in den Sand gesetzt habe, gegen eine Barschürze ausgetauscht habe und dann irgendwann in der Zürcher Gastronomie mich rumgetrieben habe, bis mein Vater dann gemeint hat, um Gottes Willen, jetzt musst du da irgendwas Gescheites machen. Weil ich muss sagen, es war der fantastischste Job in meinem Leben. war das nie so direktes Feedback von dem, was du gemacht hast. Ja. Das war fantastisch. Jeder Kunde war glücklich und hat dir vielleicht im besten Fall ein Lächeln und vielleicht noch besser ein Lächeln und Trinkgeld gegeben. Diese Direktheit war fantastisch. Aber,
ja, aber kann man sagen, wo du da warst? Wo war das?
Im Nachtflug. Ja. Das ist eine Bar im Niederdorf. Ja, ja. Und mein bester Freund Emil hat die geführt. Ja. Ist immer noch einer meiner besten Freunde und ich habe dort fast 5 Jahre mit ihm zusammen die Nächte durchgemacht. Und es war ein schrecklich ungesundes Leben. Ich auch gerne zu. Und es war dann vielleicht auch gut, habe ich das mal beendet, aber es war eine wertvolle Zeit für mich. Immer viele Freundschaften daraus entstanden. Und ich glaube, wie gesagt, ich mochte es sehr, dieses Neudeutsch People Business. Oder es ging darum. Ging darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, und das hat mich auch geprägt. Bin dann am Anschluss in die Langenthaler, da komme ich ja her eigentlich, Langenthal, Maschinenindustrie gekommen, durfte dort ein viel Politisches machen, weil mein Chef dort Nationalrat war und ich durfte ihn da zeitweise begleiten, und es war für mich auch von den politischen Themen her sehr, sehr spannend. Habe dann aber auch dort schnell gemerkt, dieses Big Corporate, ich bin, glaube ich, ein schlechter Angestellter, oder? Ich bin, glaube ich, obwohl im Militär relativ viel gemacht, ironischerweise, bin ich, glaube ich, ein miserabel zu führender Mensch. Und habe dann die Chance gekriegt, mit dieser Unternehmung, der Airline Assistance Switzerland in Zürich, zusammen mit meinem Geschäftspartner die Seiten zu wechseln, wirklich einfach ins Unternehmertum reinzugehen, und habe dann schnell gemerkt, dass mir ja dieses Risikothema furchtbar liegt. Oder ich glaube, ich bin ein Mensch, der, ich möchte nicht martialisch klingen, aber ich bin ein guter Kriegsminister. Ich möchte nicht kriegerisch oder gewalttätig wirken, aber es ist so, ich mag es, wenn ich merke, da ist was auf dem Tisch, um das es geht. Oder wir spielen ein Spiel und ich weiß, das kann wehtun. Mhm. Und darum habe ich sofort gemerkt, das ist meins. Und fühle mich wirklich auch pudelwohl. Und da bin ich jetzt seit 8 Jahren. Schwierige Industrie. In den letzten Monaten halt akzentuiert schwierig. Aber ich darf auch sagen, und darum mag ich deinen Podcast oder den Titel, ich kann auch sagen, es waren eine der besten Zeiten die letzten 18 Monate, weil wirklich es war einfach sau spannend. Mhm. Da komme ich vielleicht dann im Anschluss noch ein bisschen genauer. Also das ist so mein Werdegang, ja.
Ja, schön. Ja, eben, genau, es geht ja um die Möglichkeiten, und wir kennen uns eigentlich über Clubhouse, so wieder mal. Kann man sagen, Clubhouse hat es geschafft, uns random zusammenzubringen. Und da waren immer, also eben, man spürt jetzt schon wieder einfach deine ja, auch Freude an all dem, was dich da herausfordert. Und du hast aber eben genau das mit den Möglichkeiten irgendwie für mich so intravenös verkörpert. Also irgendwie, da war nie ein Jammern, du hattest aber Hardcore-Themen auf dem Tisch, das kommen wir noch später auch noch dazu. Aber warum? Du hast mal gesagt, auch auf Clubhouse, glaube ich, war das so, hey, ich werde eigentlich erst richtig warm, wenn ich so richtig im Sturm stehe. Das hast du jetzt ja vorher auch gesagt. Aber wie geht's dann? Wie kommst du, dass du dann die Möglichkeiten siehst und auch so Reflexe hast? Du bist ja eben der meist, also für mich in meinem Ding, der meist getestete Corona-getestete CEO, den ich kenne.
Negativ getestet.
Ja, genau, ja. Und weil du wirklich zu den Menschen wolltest auch und so. Und das sind ja so Reflexe, die sind ja krass. Also wie packst du das mit so dem Möglichkeitsdenken an?
Ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, ich verorte das vielleicht mehr im Gebiet für verschiedene Aspekte. Zum einen habe ich das Gefühl, ich habe ein Riesenprivileg, dass ich überhaupt in einer Position bin, wo ich Dinge machen kann. Oder ich glaube, es gibt natürlich viele, ich möchte es nicht geringschätzen, verstehe mich nicht falsch, oder es gibt viele von großen Unternehmungen, Abteilungsleiter oder ich weiß nicht, ich schlage mich da irgendeine hohe Rang, hohe Funktionäre oder deren Job ist es auch nicht, jetzt Opportunitäten zu suchen oder die, das wird ja gar nicht verlangt, oder? Ich habe bei vielen großen Unternehmungen schnell gemerkt, da ist eine unglaubliche Konzentration vorhanden, da wurde gar nicht verlangt oder wird von den Menschen gar nicht verlangt, dass jetzt etwas geschehen soll. Mhm. Ich bin in der Position meines Unternehmens, wo ich die Möglichkeit und die Opportunität hatte, auch überhaupt mal zu überlegen, hey, was machen wir jetzt? Oder das ist ein Riesenprivileg, dass ich glaube ich nutzen konnte oder überhaupt nutzen durfte, weil es meine eigene Unternehmung ist. Mhm. Zum anderen, ja, ich glaube, ich tick von Anfang an immer so. Ich bin, glaube ich, ich war immer der auch ohne diese Krise versucht hat zu verstehen, okay, offensichtlich das, was wir machen, das macht jeder andere auch. Und jetzt müssen wir doch irgendwie versuchen, das zu verstehen, wie es anders geht, weil sonst bringt es ja nichts. Oder das ist, ich habe einen absoluten Commodity-Market. Oder das, was ich mache, machen meine Konkurrenten. Komm, ob ich jetzt dort sitze oder ein anderer, das ist, interessiert den Passagier einfach nicht. Mhm. Oder ist Commodity. Also muss ich irgendetwas tun, was anders ist, was bewegender ist, wo es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, die Grundeinstellung von mir ist so. Und ich glaube, das ist es so. Das Zweite ist es natürlich, was ich sofort gemerkt habe, ist, oder Zoom ist toll, oder das mit dir, das funktioniert, das und Clubhouse funktioniert, das sind Themen, gibt Dinge, die funktionieren. Aber was ich mache, oder was ich gemerkt habe, ist, ich bin in einer Unternehmensgröße, vielleicht in der Industrie drin, da habe ich sofort gemerkt, Leute haben Kommunikationsschienen runtergefahren, oder die haben dann Zoom gemacht und ich habe sofort gemerkt, ja, da kann man schon Dinge besprechen, aber die Dinge, die wirklich relevant sind, die wurden dann plötzlich nicht mehr auf die Agenda gesetzt. So war mein Empfinden. Da habe ich dann sofort realisiert, hey, du musst jetzt raus, du musst jetzt wieder zu den Leuten gehen, die Leute brauchen das, oder du kannst dir jetzt wirklich einen Vorteil erarbeiten, wenn du rausgehst und versuchst, eben vielleicht diesen Gap zu schließen von, hey, und das waren auch die Reaktionen, oder im Retrospektiven, ich habe so viel gehört, dass die gesagt haben, hey, was, du bist hier? Also wirklich, also nicht Zoom, also was, Kaffee? Ja, klar, oder? Das war fast ein bisschen irritierend für die Leute. Und ich war jetzt heute wieder in Düsseldorf, einen wichtigen Termin wahrnehmen dürfen, wo mir auch das Gegenüber gesagt hat, hey, wow, du bist hier. Finde ich ja super. Mhm. Oder? Und ich glaube, nicht weil ich damit auch ein Vorteil für mich erarbeiten wollte oder Opportunitäten gesehen habe, Geschäfte abzuschließen. Das war natürlich auch die Konsequenz davon. Aber weißt, es war für mich Überlebensdrang, weil ich am Fernseher mit Zoom, das geht nicht. Oder ich bin gut, wenn ich mit jemandem am Tisch in deiner Bodega, hoffentlich machen wir das live bald, sitze und überzeugen kann, quatschen kann, verhandeln kann und spüre, was da funktioniert in den Augen und im Gesichtsausdruck. Dort bin ich gut und dort fühle ich mich wohl. Mhm. Ich habe irgendwie so ein bisschen gemerkt, ich brauche das für mich selber zum Überleben, weil muss man schon verstehen, einfach um mal eine Indikation zu geben, im März 2020 hatte ich 2% von meinem budgetierten Umsatz. Also ich habe statt irgendwie 2,5 Millionen Rechnungen gestellt, habe ich irgendein paar 10.000 Euro Rechnungen gestellt. Also mein Business war tot. Oder? Und ich habe dann schnell gemerkt, Streuli, wenn du jetzt jede Woche hier sitzt und dir diese Zahlen anschaust, dann machst du dich kaputt. Mhm. Also ich musste in die Zukunft schauen. Ich musste für mein eigenes Überlebensinstinkt, das ist vielleicht etwas Instinktives an diesen opportunistischen Denkweisen oder an diesen possibilistischen. Ich wusste sofort, hey, ich muss mir jetzt eine Zukunft erschaffen, weil sonst kann ich als Chef nicht mehr jeden Tag vor die Leute hinstellen und sagen, hey, Andale, los, auf geht's und hoppla und weiter geht's. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Überlebensinstinkt, dass man sich selber auch die Welt zusammen was ein bisschen schizophren, oder? Sich selber die Welt bastelt, die einem das gibt, dass man vorwärts treiben kann. Und das geht ja nur, indem man neue Projekte anreißt, versuchen zu verstehen, wo kann ich etwas tun, rumrennt, Leute trifft. Und ein netter Nebeneffekt, das mit dem Testen, das ist ja vielleicht, man mag vielleicht darüber lächeln oder lachen, aber weißt du, es hat sich auch so ein bisschen abenteuerlich angefühlt, oder? Du musst es wieder, ich weiß nicht, wir sind ja da selbes Alter, oder? Als wir 15, 16, 17 waren und irgendwie in Länder gereist sind, mussten wir, keine Ahnung, Impfpässe und Visas und da müssen wir Botschaften, irgendwelche Stempel holen gehen. Das hat ja auch etwas Abenteuerliches. Mhm. Ich habe mich wieder ein bisschen zurückerinnert an die Themen, als wir durch Syrien gereist sind oder wieder Stempel suchen mussten. Und es hat ein bisschen was von dem, oder? An der Grenze stehend und nicht wissen, habe ich jetzt ein richtiges Stück Papier bei mir? Habe ich den richtigen Test? Oder es hat dieses langweilige Commodity-Zugreis-ähnliche vom Fliegen wieder genommen. Oder es hat so ein bisschen einen Hauch des Abenteuers wieder gehabt. Obwohl, ja, also ich habe sehr, sehr bescheidenen Maße.
Jetzt, wenn du sagst eben, es ist nicht nur Wunder, weißt du, der Umgang mit Commodity, oder wenn du sagst, ich meine, also auch da Möglichkeiten zu suchen und dann aber auch zu finden, boah, hey, ich meine eben, schlussendlich sitzt da wer, checkt ein oder am Gate oder sagt Grüezi, prüft das oder quasi die Koffer gehen rein und raus. So, das ist mal circa so der Scope, den ich von dir weiß. Da gibt es sicherlich noch geileres Zeug. Aber was ist jetzt der Unterschied? Also, dass du sagen kannst, naja, du, wir. Geht das unterdessen auch alles über den Preis dann oder?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Dimensionen. Ich glaube, die eine Dimension ist sicher, also wie kann ich stabil bleiben, wie kann ich mehr Kunden gewinnen, wie kann ich wachsen, etc.
Das heißt oder, ja, mehr Kunden gewinnen, sorry schnell, heißt ja, du machst eigentlich, musst du ja irgendwie mit den Airlines dich hinsetzen, ja, und sagen, du, wir machen jetzt die Koffer oder wir machen die Check-ins. So.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell ist das Beispiel die Condor in Zürich gewonnen und jetzt mache ich ab nächster Woche die Condor in Zürich. Ja. Ich gewinne Airlines. Ja. Es gibt natürlich auch gewisse Nebengeschäfte, aber das ist ein bisschen zu detailliert. Aber ich bewerbe mich um die Airlines.
Ja.
Es gibt die Seite von der Airline, oder? Wo man sagt, okay, wie kriege ich Kunden? Commodity-Preis, das ist Preis. Und kommen wir später hoffentlich noch dazu, Preis bei mir primär getrieben durch Personalkosten. 75% meiner Kosten sind Personalkosten. Mhm. Also sehr, sehr personalintensives Geschäft. Und Preisvariabilität schaffst du fast nur über Personalmanagement. Aber später möchte ich gerne noch darüber sprechen. Das andere ist tatsächlich, weil es eben Commodity ist, weil es dann schlussendlich um 5, 6 Franken oder Euro geht, ist es dann vielleicht tatsächlich das Persönliche, das Vertrauensverhältnis, das sich kümmern, das dem Kunden nicht das Gefühl geben, du bist jetzt Nummer 33, sondern Nummer 2 und Nummer 1 und dann wirklich halt nach Düsseldorf rennen. Obwohl es keine Flüge gibt und du irgendwie einen Tag im Flugzeug sitzt für 2 Stunden Meeting. Ich hoffe, es hören keine Öko.
Also Flugscham kannst du nicht haben.
Nein. Flugscham gibt es nicht. Und dann vielleicht sind es die Themen, oder? Und es ist das Schöne daran. Und das ist immer für mich schön, oder? Weil ich so ticke. Die Geschäfte, die ich mache, trotz dieser hochtechnologisierten Welt, trotz dieser Corporate-Bildung, Lufthansa-Konzern, British Airways-Konzern, das sind ja so Konzerndinge. Ich kann, glaube ich, wirklich sagen, die Geschäfte, die ich gemacht habe, habe ich alle gemacht, weil ich irgendwo an einem Tisch mit jemandem gesessen bin und der am Schluss des Tages gesagt hat, Streuli, machen wir. Oder nicht, Excel-Sheets runter, rauf. Ich glaube, Sie haben im Clubhaus schon erzählt. Ich glaube, der Deal, ich möchte da nicht irgendwie machoid oder übertrieben.
Ja, wehe. Das hören auch Frauen zu.
Nein. Aber also, ich glaube,
Aber hau raus.
So wie für mich die Welt am besten funktioniert, ist, ich habe zum Beispiel die Pegasus Airline, das ist ein türkischer Carrier, habe ich gewonnen, als ich dann um 4 Uhr morgens am Bosporus unten irgendwie nach der zweiten Flasche Raki, ich möchte auch nicht das blaue Kreuz vor den Kopf stoßen, gesessen bin, und der Murat hat mir dann gesagt, um 4 Uhr morgens, Träuli, also machen wir den Deal. Oder das finde ich, ich mag das, weil es persönlich ist, weil es Personen sind, weil sie mich wählen und nicht das Produkt XY wählen, sondern weil sie wissen, ich setze mich dafür ein, dass es gut kommt.
Ja.
Das mag ich, das mag ich. Das funktioniert über Zoom nicht.
Ja. Und ich frage auch immer auch gern, hast du irgendwelche Möglichkeiten jetzt auch in der Zeit nicht genutzt? Oder weißt du auch bewusst nicht? Oder im Nachhinein sogar sagst, scheiße, hätte ich vielleicht sollen?
Ja, ich finde es auch schwierig. Natürlich bleibt immer viel liegen, wenn du irgendwie 2-3 Geländekammern oder 2-3 Seemeilen in deiner Sprache vorausschaust. Oder es bringt natürlich der Fokus. Mein Fokus ist natürlich gewaltig nach vorne. Und dann bleibt halt relativ viel, sagen wir, in der Gegenwart liegen. Mhm. Oder? Und ich musste mir natürlich schon immer wieder mal den Vorwurf ertragen und auch akzeptieren, dass eben du schaust nur nach vorne, aber schau mal um dich rum, was momentan gerade da ist. Oder ich glaube, wenn man dann die Opportunitäten, die Möglichkeiten in der Zukunft sucht, oder wie es weitergehen kann, dann hat man sicher die Tendenz, vielleicht die Gegenwart ein bisschen zu vernachlässigen. Mhm. Und da hat am Anfang vielleicht der Fokus gefehlt, musste dann irgendwie auch korrigiert werden, aber das war auch ein Lernprozess. Oder wir waren, glaube ich, alle noch nie in so einer Situation drin. Mhm. Insbesondere, weil halt früher, also ohne Krise, war mein Job einfach wirklich nur nach vorne schauen, Business Development schauen, wo man was tun kann. Und jetzt hat es halt schon noch eine Dimension übernommen, wo ich als Eigentümer ja auch die Verantwortung hatte, die Sicherheit zu kommunizieren oder zu meinen Mitarbeitern. Und das sind mittlerweile fast irgendwie 800 bis 1000 Mitarbeiter um die verschiedenen Stationen rum. Oder man wollte von mir hören, kommt's gut. Und ich habe eine sicherheitsgebende Funktion übernommen. Und das war vor der Krise natürlich nicht so akzentuiert. Ja. Da mussten wir lernen und da mussten wir anpassen. Da mussten wir, ich nenne es jetzt mal, Krisenkommunikation betreiben. Und das war ein Lernprozess. Ja, aber ich glaube, wenn... Dann wären es höchstens solche Dinge, wo ich sage, da hätte man vielleicht 2-3 Themen anders adressieren müssen oder auch Chancen wahrnehmen können, die vielleicht einfach auf dem Hier und Jetzt da sind.
Mhm. Jetzt aber, weißt du, wenn du eben sagst, ja, ich musste die Sicherheit ausstrahlen, oder? Und die Sicherheit auch verkörpern. Ich meine, es ist ja immenser Druck. Ich meine, da sind da 1000 Menschen schnell mal halt nach oben schauen, oder? Und sagen, so Streuli. Ist gerade scheiße, oder? Aber jetzt kannst du mal schnell schauen, dass das gut kommt. Wie gehst du mit dem Druck dann so um? Ja?
Es ist die Frage für mich ist immer die, wir haben auch im Clubhouse darüber gesprochen, wo ist die Grenze zwischen Motivation und Lügen?
Mhm. Okay.
Oder? Ich nehme da immer, ich weiß nicht, wie hieß der, dieser Irakische, der Bomben-Ali, oder wie hieß der? Der doch da kurz bei der Invasion gesagt, Pressekonferenz, alles im Griff, alles gut, die Amerikaner sind noch weit weg, und hinter dem Bild hat man die Bomben
einschlagen. Ich
glaube, der Bomben-Ali hieß der dann in den Medien, aber keine Ahnung. Okay. Oder, aber das ist so das Beispiel für, wie man es nicht machen soll.
Ja.
Ich glaube, tatsächlich weißt du, mir als furchtbarer Optimist. Also, ich glaube, man macht mir das mit zwischendurch auch so einen Vorwurf. Das prallt an mir ab. Aber ich bin so, oder wenn ich rantrete an die Leute, dann hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendetwas schön färbe. Ich habe immer in meinem Kopf immer gesehen, das geht er durch, das kriegen wir hin. Es wird nicht lustig, aber wir kriegen es hin. Und ich habe nie, und ich glaube, das ist auch ein gewissen Maßen ein vielleicht auch das Erfolgsrezept, oder es ist kein Rezept, weil man es, glaube ich, nicht einfach zusammenschustern kann, aber ich glaube, ich selber glaube wirklich, dass es gut kommt, oder? Ich lüge nicht, ich übertreibe auch nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, das kommt gut.
Und ist es dann schon mal nicht gut gekommen? Und, also,
nein, es ist immer
nein.
Gut. Nein, aber es ist ja, oder sonst wären wir ja nicht mehr hier und natürlich ist Zeugs abverreckt und hat nicht geklappt und hat Unsummen Geld verschlungen und ist kompletter Shit gewesen, schlechte Entscheidung etc. Aber das Schöne am Menschsein, und ich genieße das auch, weil wir sind ja zum Glück so, dass wir im Nachhinein immer sagen, zum Glück ist etwas passiert. Auch wenn es total verschissen ist. Oder? Mhm. Wir sind ja fantastisch darin, unser Kopf zu sagen, wenn diese Superkatastrophe nicht passiert wäre, meine Güte, wir wären ja nicht da, wo wir jetzt sind. Oder? Das ist so, das ist fantastisch und mit dem kann man, das kann man auch genießen. Ja. Das muss man auch nicht zum Vorwurf machen.
Ja. Und jetzt gibt es ja doch aber auch ein paar Schicksale in deinem Unternehmen, jetzt auch in der Zeit, da haben sich Menschen zu Dingen entschieden, die einfach heavy sind. Und ich finde es immer wieder spannend, auch mit dir eben darüber zu reden, weil ich auch ja eigentlich in meiner Bubble, die ich aber sehr positiv empfinde als Bubble, halt viel über die Zukunft und die Möglichkeiten und so weiter rede. Und mit dir eigentlich merke ich immer wieder, dass du dann eben sagst, ja, aber es haben halt wirklich nicht alle die gleichen Möglichkeiten und dann kann es auch eng werden und auch zu Entscheidungen im Leben kommen, die dann eben ein CEO auch noch mitträgt. Wie ist jetzt das? Weil ich immer sage, komm, gemeinsam und geht schon irgendwie und so. Und du mit deinem Optimismus auch. Aber du siehst dann doch Grenzen. Also wie geht's dir damit?
Es ist, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das Bild vielleicht zu komplettieren. Also ich bin unendlich stolz darauf, Und ich meine es wirklich mit keinem Atemzug despektierlich oder negativ. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich sehr wahrscheinlich eines der letzten Unternehmen bin in unserer westlichen Gesellschaft, die Leute anstellen kann, die über keinerlei Qualifikationen verfügen müssen. Oder ich meine es auch nicht ironisch, ich meine es wirklich nicht zynisch, aber wenn man bei mir körperlich einigermaßen gesund ist, sich einigermaßen mit Händen und Füßen verständigen kann, kann man bei mir arbeiten, oder? Koffer ein- und ausladen, das ist ein enorm manueller Prozess. Da braucht es keine Qualifikation. Mhm. Wir haben viele, die sind qualifiziert und hochqualifiziert. Die machen das, weil sie einfach so einen lustigen, guten Job finden. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Leute eben, die aus einem tiefsten Bildungsniveau kommen. Und ich bin sehr stolz darauf. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Jobs in der westlichen Welt, die das können. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach eine Tatsache, dass aufgrund von hohen Personalkostenanteilen, von dem starken Druck in der Industrie etc., die Löhne jetzt sicher eher am unteren Ende als am oberen Ende sind. Das führt halt auch wirklich dazu, dass bei mir eigentlich sowohl in Wien wie auch in Zürich, wie in Düsseldorf und in Palma jetzt sowieso einfach Leute angestellt sind, die deutlich am unteren Drittel der Pyramide stehen, oder? Weil es einfach die Löhne relativ schlecht sind, der Ausbildungsgrad relativ schlecht ist, 99,9% Migrationshintergrund haben. Ich glaube, ich bin der einzige Schweizer in dieser Unternehmung. Ich finde es fantastisch zu sehen und dass man realisiert, dass viel zu wenig und die Wertschätzung ist viel zu tief, dass man sieht, was eben in der Schweiz und auch in Österreich nicht funktionieren würde, wenn diese Leute nicht da wären und diese Leute sich wirklich im wahrsten Sinne Tag für Tag unter körperlichst schwierigsten Umständen wirklich, Entschuldigung, die wollte den Arsch aufreißen. Mhm. Oder dass Herr und Frau Schweizer gemütlich in die Ferien reisen können. Das System würde nicht mehr funktionieren. Und drum, ich bin dort und die Krise hat natürlich dann schon die am härtesten getroffen, so ungerecht, dass es eben ist. Ich habe das große Privileg, ich wohne in Zürich, ich habe eine einigermaßen schöne Wohnung, ich habe einen kleinen Balkon, oder ich bin in einem Lockdown-Situation, bin ich sehr glücklich mit meiner Familie, hier mit meinen Kindern, wohne ich hier und habe ein schönes Leben, kann auch hier zu Hause sein. Und vielleicht ist auch mein Familienkonzept so aufgebaut, dass ich gerne mit meiner, oder dass das Konzept da ist, dass wir auch zusammen viel Zeit verbringen können. Aber ich hab halt jetzt schon sehr, sehr viele Familien, oder die aufgrund des tiefen Lohns, aufgrund des Migrationshintergrunds, aufgrund, dass sie nicht wie ich mit einer einigermaßen durchschnittlichen mittelständischen Familie aufgewachsen bin, wie jeder Schweizer sehr wahrscheinlich mittlerweile, Sicherheitsnetze habe, die leben irgendwo in Glattbruck, in Oerlikon, in Kloten, in relativ kleineren Verhältnissen und das Konzept ist nicht gemacht für Lockdown, oder? Die Familien, die sind, das Konzept ist nicht, das war nicht die Idee. Und ich merke natürlich schon, das sind soziale Verzerrüttungen, das sind soziale Probleme, die man sich gar nicht bewusst sind, oder? Es geht jetzt nicht darum, wenn ich heute in der Zeitung wieder gelesen habe, der durchschnittliche Schweizer hat aufgrund vom Lockdown 3.800 Franken gespart oder so. Das ist alles Bullshit. Natürlich ist das vielleicht eine Dimension, aber ich glaube, die soziale Dimension, diese zum einen nicht arbeiten, oder? Und das liebe ich an meinen Mitarbeitern, oder? Das ist Identifikation durch Arbeit. Das hat viel mit Identifikation dazu zu tun. Oder wir, ich sage es jetzt mal, für Fetten, für Fauten, Westeuropäer identifizieren uns über Work-Life-Balance und wir sagen, ja, je mehr Freizeit ich habe, desto glücklicher und ausgeglichener ich bin. Aber das mag ich an meinen Mitarbeitern, oder? Das ist Identifikation durch Arbeit. Finde ich auch im Migrationsthema ganz ein wichtiges Thema. Aber und wenn du dann denen die Arbeit wegnimmst und in zu Hause sein lässt, und ich glaube da gibt's so viele Zerrüttungen und so viele Probleme bei mir, bei meinen Mitarbeitern, weil ich's höre, weil sie anrufen, weil sie sagen, Streul, ich muss jetzt arbeiten kommen, selbst wenn so 2 Stunden irgendwie irgendwas ist, wir müssen arbeiten. Oder? Und das, die Unsicherheit der Industrie, die Unsicherheit der Jobs, all das, das ich glaube, das sind soziale und Verwerfungen, die wir jetzt in den nächsten Monaten enorm zu spüren werden kriegen. Mhm. Oder? Und die Kulmination dieses Ganzen ist wirklich jetzt letzte 2 Wochen bereits der zweite Fall, tragisch, wo sich ein Mitarbeiter von mir einfach umgebracht hat und den Freitod gewählt hat, weil er es einfach nicht mehr gesehen hat. Oder ich sage nicht, ich wage mich nicht zu behaupten, dass das jetzt der Grund Nummer 1 gewesen ist, aber es war sicher Teil oder Akzentuierung der Probleme. Ich glaube, dort gibt's noch gewaltige Verwerfungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Da geht es nicht um Kurzarbeitsentschädigung oder Härtefallfonds oder nicht um Schlag mich tot, ob jetzt links oder rechts Geld kriegt. Da geht es wirklich darum, was hat das mit uns als Gesellschaft gemacht? Und das ist halt bei mir dadurch, dass ich eben ein relativ tief verdienendes Segment habe bei mir, und die Industrie furchtbar überdurchschnittlich gebeutelt war, vielleicht ein bisschen akzentuierter als an anderen Orten ist.
Wie bist du dann damit umgegangen? Also ich meine, da kriegt man das dann so mit und dann geht es ja mal los bei einem. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, wir haben uns extreme Bemühungen gemacht, oder die nahe bei den Leuten zu sein, zu verstehen, was mit denen ist, was mit denen nicht ist. Wir haben ein relativ gutes so ein Facebook-ähnliches Kommunikationssystem mit den Mitarbeitern, wo wir wirklich sehr direkt, also so ein WhatsApp-ähnliches Ding, wo wir direkt mit den Leuten kommunizieren können. Wir haben unsere Kommunikationsabteilung erheblich aufgestockt. Wir haben wirklich jemanden, fast jetzt mit so 3 Leuten, die nichts anderes tun, als zu verstehen, wie geht's dir? Was machst du? Magst du wieder mal an den Flughafen kommen? Und wir machen jetzt eine Ausbildung. Wir haben eine Ausbildung gemacht, die es eigentlich gar nicht gebraucht hat. Einfach weil wir gewusst haben, jetzt müssen wir die Leute wieder mal ranbringen. Jetzt müssen wir die wieder mal Kerosin schnuppern lassen. Jetzt müssen wir die wieder mal einfach so vielleicht das, was ich eingangs gesagt habe, wieder an die Zukunft denken lassen.
Ja,
und nicht einfach, oh meine Güte, es wird immer nur schlimm. Das ist kommunikativ, aber es ist begrenzt, oder wir sind da unglaublich begrenzt als Arbeitgeber. Wir können auch nicht in diese Familien rein. Also wir können höchstens eben vielleicht dieses Bild, diesen Pinselstrich von Zukunft malen. Aber es ist uns offensichtlich aufgrund von diesen tragischen Vorkommnissen auch nicht immer gelungen. Also das ist ganz schwierig, ja.
Jetzt hast du schon öfters über Migration geredet und ja, was sind da die Möglichkeiten? Ich meine, weißt du, wenn man dann so in andere Unternehmen schaut, oder, die finden dann Migration ja immer gleich schwierig, oder? Und ja, wie soll man die? Und ja, ist halt schwierig, oder? Du hast mal kurz 99,9% davon. So, und wie erlebst du das? Wie erlebst du Menschen, die eben nicht gut ausgebildet sind, Sprache nicht können, irgendwo herkommen, Job brauchen, den Koffer erkennen, insofern, ja, fit sind, ja. Los geht's, oder? Also, wie geht es so? Ist das alles so schwierig?
Nein, das ist es nicht. Ich glaube, also was ich sicher deutlich festhalten kann, ist, ich bin ein absoluter Fan von einer maximal offenen, liberalen Migrationspolitik. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen Leute, die arbeiten. Ich mache einen großen Vorwurf der Schweizer, den Schweizer Bürgern, weil die wollen nicht mehr arbeiten. Also wir brauchen Leute, die arbeiten wollen, die noch eine Arbeitsmoral haben und sagen, ja, ich finde Arbeit, körperliche Arbeit etwas Attraktives und ich will das tun, weil ich damit etwas erreichen kann. Es gibt, ich finde keine Schweizer, die das machen. Check-in vielleicht schon noch, aber Gepäck kannst du vergessen. Ist zu anstrengend. Oder wir brauchen es. Unsere Industrie braucht Leute, die eine sagen wir mal, gesunde Arbeitsmoral haben und wirklich arbeiten wollen. Arbeit im wahrsten Sinn, nicht da sitzen, Konzepte schreiben. Ich will das auch nicht minderschätzen. Aber für mich, ich brauche Migration, weil gesunde Migration, viel Migration, weil ich Mitarbeiter brauche. Und ich kriege die nur so, weil niemand anders, der ein gewisses soziales Standing erreicht hat, macht diesen Job noch. Ich brauche das, ich will das auch. Und das Zweite, was ich sehe, ist, das ist ein großer Vorwurf auch vielleicht an die Schweizer Migrationspolitik, ich sehe, wie fantastisch Arbeit integrationsfördernd ist. Also ich habe Leute bei mir, die sind, jetzt vielleicht jetzt gerade nicht, aber also vor der Krise, die sind zu mir gekommen, haben bei mir angefangen, die haben kein Wort Deutsch gesprochen. Das waren kontaktnetzwerklose Menschen, die sind alleine in die Schweiz gekommen über irgendeinen Weg. Die haben bei mir begonnen und das ging keine 3-4 Monate. Und die haben mit mir nicht Berndeutsch, aber die haben natürlich Deutsch gesprochen. Die hatten Freunde, die sind am Abend ausgegangen mit ihren neuen Freunden, Arbeitskollegen. Oder es hat das so etwas wunderschön integratives Arbeit. Dass ich einfach auch das Gefühl habe, wir als Schweiz setzen dieses Mittel einfach auch unendlich zu wenig ein. Oder es ist so dieses, und da gibt es Initiativen, aber ich habe wirklich das Gefühl, darum macht es mir auch Spaß, solche Leute zu sehen. Oder ich glaube, wenn wir als Schweiz ein bisschen mehr auf dieses Integrationsthema eben über Arbeit schauen würden und vielleicht ein bisschen weniger über Schlag mich tot, all diese Programme, die es da gibt. Und dann kommt halt einfach noch so ein Aspekt dazu, der frustriert mich tödlich, weil es ist so, ich suche händeringend Arbeitskräfte, also ich finde sie nicht, es ist schwierig zu finden, schwierig Leute zu finden. Neben 15 Kilometer nebendran sitzen in einem Luftschutzkeller des Zivilschutzes 20, 30, 40, 50 Migranten müssen dort, weil sie nicht arbeiten dürfen und versauern dort und müssen sich mit sich selber beschäftigen, wenn ich, glaube ich, denen nicht nur einen Job bieten könne, sondern auch die ganze Integration übernehmen könne. Und das ist, glaube ich, deshalb bin ich auch ein absolut liberaler Geist. Ich glaube, die Wirtschaft, wir Unternehmen könnten so viel mehr zum Thema Integration bringen, als es uns momentan zugetraut oder zugemutet wird. Ich glaube, dort ärgert es mich zutiefst, dass wir einfach dort diese Komplexität im ganzen Migrationssystem drin haben. Wir haben dann viel begonnen mit Sportintegration. Das ist ein Club, der mit Migranten Sport macht, Joggen macht. Die haben dann uns angefragt, hey komm, die viele hatten Mühe mit Mathematik und mit Geografie und Schreiben und alles. Könnt ihr was machen? Hat gesagt, ja, komm, wir machen einmal, zweimal pro Woche machen wir Matheunterricht bei uns. Unser Kader macht jetzt Matheunterricht mit denen. Und die Leute, unsere Mitarbeiter, die auch neu sind, die vielleicht auch nicht so stark sind in Mathematik, ihr kommt auch gleich mit dazu. Jetzt machen wir Mathe miteinander. Oder? Dann haben wir einmal pro Woche auch Mathematikunterricht gemacht. Also, das ist am Schluss ein bisschen komplizierter geworden, weil die so gut waren, dass ich es nicht mehr verstanden habe. Aber, oder es sind so Themen, die glaube ich, einfach brach liegen und der Konflikt ärgert mich halt schon sehr, dass wir händeringend nach Leuten suchen. Auf der anderen Seite beklagt man sich darüber, dass diese jungen Migranten nur rumhängen und dann noch was klauen und alles. Aber Entschuldigung, also ich will es auch nicht verherrlichen oder rechtfertigen, aber wenn ich als 16-Jähriger irgendwo nur rumsitzen würde, ich käme, glaube ich, auch auf saublöde Ideen. Ich bin auch auf saubere Idee gekommen, was ich war, immer noch. Aber drum, ich glaube, dort fühle ich mich in einer gewissen Verantwortung halt, ja, ich glaube auch dieses Problem anzugehen und versuchen, Lösungen zu finden. Wobei es ist nicht ganz einfach. Sehr überreglementiert.
Ja, welche Möglichkeitsräume würdest du gern persönlich noch beschreiten? Was wäre jetzt so geil in nächster Zeit? In welche Räume reinzutappen und die Möglichkeiten noch zu erkunden?
Also es gibt verschiedene Dimensionen. Ich glaube, es gibt eben das rein Geschäftliche oder wo ich natürlich möchte, dass mein Unternehmen groß und größer wird. Da bin ich eitel und finde, da möchte ich gerne groß und größer werden. Ich bin, obwohl ich ein relativ liberaler Mensch bin, und sehr wahrscheinlich, wenn ich in einer Partei wäre, wäre ich sehr wahrscheinlich langweilig, wie ich bin in einer FDP. Also ich bin so ein bürgerlich liberaler Mensch. Aber ich habe natürlich schon noch immer die Vorstellung von, ich großgedanklich habe ich das Gefühl, es braucht ja eigentlich die Sozialisten gar nicht. Wenn wir Unternehmen das richtig machen würden, dann bräuchte es die eigentlich gar nicht, oder? Weil das ist ja, und ich habe immer noch so ein bisschen halt schon noch die Vorstellung von einem Leben, gerade weil ich halt in einem sehr Tieflohn und wenig ausgebildeten Branche arbeite, tätig bin, schon immer noch so ein bisschen die hehre Vorstellung, ich möchte dieses System irgendwie besser machen. Ich möchte irgendwie versuchen, gerade aus der Krise raus, gestärkt aus der Krise rauszugehen und vielleicht eben auch dieses Thema mitnehmen oder dieses Thema versuchen besser zu machen und nicht wieder in die alten Maschen reinzukommen. Kunde drückt Preis. Lieferant, ja, ich sterbe jetzt morgen gleich, weil viel zu wenig. Also ich glaube, meine Industrie ist auseinandergefallen, in ihre Bruchteile, in ihre Einzelteile zerschellt worden. Oder ich glaube, ich habe schon vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, dass wir jetzt schon versuchen müssen, das wieder ein bisschen besser zusammenzubauen. vielleicht auch gerade das Thema ein bisschen besser wieder zusammenzubauen, dass es fairer ist. Und ich sage nicht, ich bin nicht ein Sozialist, wirklich nicht. Aber ich glaube, man kann vieles korrigieren oder man sollte vieles korrigieren, was in den letzten paar Jahren falsch gemacht wurde. Ich würde es als falsch oder würde es als schade empfinden, wenn wir jetzt einfach wieder dasselbe Gebäude aufbauen, oder? Ich bin so ein Lego-Fanatiker, oder? Ich habe immer in meinem Sitzungszimmer habe ich immer einen Topf Lego. Ich denke super, wenn ich Lego spiele, oder? Ich glaube, du machst auch so Lego Serious Play. Mhm. Ich finde das, oder ich bin fantastisch, wenn ich Lego spiele. Mhm. Oder es kommt mir ein bisschen vor, und Lego finde ich deshalb so super, weil wenn es mal auseinander, und ich mache immer alles kaputt dann. Wieder. Und ich finde es so toll, wenn du es wieder kaputt machst, weil mit dem, dass du es kaputt machst, weißt du auch gleich wieder, hey, ich setze es wieder zusammen, aber das wird sicher nicht gleich werden. Mhm. Und ich glaube, den Anspruch habe ich. Und vielleicht ist es ein bisschen naiv, vielleicht ist es ein bisschen zu optimistisch, aber ich möchte die Lego-Steine, glaube ich, jetzt in dieser Krise, nach dieser Krise wieder ein bisschen besser zusammenstellen und nicht wieder in die gleichen Shit-Muster reinkommen. Mhm.
Was für Möglichkeitsräume wünschst du dir für die Welt? Du warst bei Groß.
Ich bin mich nicht imstande zu sagen, was ich genossen habe, ist in diesen ersten paar Monaten. Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch, oder ich finde Politik ganz wichtig. Weil halt dort wird entschieden, wie es uns geht und was wir machen. Was ich genossen habe in den ersten paar Monaten der Krise eigentlich weltweit, ist zu sehen, dass es nicht um Parteien, nicht um Personen, nicht um Parteien und Personen gegangen ist, sondern wirklich einfach um Lösungen. Ich glaube, da hatten wir ein gutes Momentum. Also da haben wir nicht darüber gesprochen, ob jetzt du links oder du rechts oder du oben, du unten bist. Da haben wir einfach gesagt, Mist, wir sind in der Scheiße, wir müssen eine Lösung finden. Oder das ging aber nur etwa 3-4 Monate. Und dann war es wieder vorbei. Mhm. Das habe ich so bedauert. Mhm. Und ich glaube, und jetzt wieder furchtbar. Jetzt ist wieder Stellungskrieg, links, rechts, oben, unten. Das ist furchtbar. Mhm. Das ist wirklich schrecklich. Oder ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass wir uns manchmal wieder zurückbesinnen daran, dass wir Lösungen finden zusammen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendein Politiker in der Schweiz, vielleicht war es nicht mal ein bedeutender, aber der hat irgendwann so mal gesagt, das ist mir extrem geblieben. Wenn wir akzeptieren würden oder anerkennen und verstehen würden, dass jeder in diesem Parlament das Beste will für die Schweiz, dann würden wir deutlich weiterkommen. Oder? Und ich finde das auch ein wichtiger Gedanke, oder? Zu verstehen, dass jeder, ob jetzt du oder ich oder links oder rechts, einfach nur eines will, nämlich das Beste für die Schweiz. Zum Schluss. Oder er tut alles, damit es besser wird. Und wenn man das verstehen würde und so miteinander umgehen würde, ich glaube, da kämen wir deutlich weiter. Nicht darum, du bist Sozialist, du willst ja sowieso nur die Arbeiter und du bist Kapitalist, du willst nur die Banken oder einfach wirklich, jeder will es besser machen. Also jeder will das Beste. Und im besten Willen und wirklich positiv, positivistisch, ich will die Schweiz besser machen. Aber wir haben komplett andere Ansätze und komplett andere Perzeptionen. Und dieses Verständnis, ich glaube, wenn ich einen Weltfrieden, würde ich mir nicht wünschen, aber ich glaube, wenn wir verstehen würden, dass wir verschiedene Ansichten haben, aber jede Ansicht will am Schluss des Tages eine bessere Welt erschaffen, dann würden wir, glaube ich, viel, viel weiterkommen.